Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Rübi Koller im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen, herzlich willkommen zum Persönlich live aus dem Taburettli zu Basel. Einen Tag vor der Fasnacht zu Basel haben wir jemanden hier, der sich mit Fasnacht bestens auskennt, Corinna Christen, Publizistin von Beruf, und sie hat ein wichtiges Hobby. Sie ist nämlich Mitglied vom Komitee, das die Organisation von der Basler Fasnacht unter sich hat. Für die drei Tage, die drei schönsten Tage, wie die Basler sagen, die morgen mit dem Morgenstreich anfangen, schafft sie praktisch das ganze Jahr lang. Und das ist vielleicht ein Trost für die Leute im Wallis, die ja noch nicht wissen, ob jetzt eine Frau in die Regierung gewählt wird oder nicht. In Basel gibt es im Komitee mindestens auch erst seit 10 Jahren Frauen. Corinna Christen war die erste Frau im Komitee seit dem Jahr 1999. Sie ist 62 und lebt mit ihrem Mann zu Basel. Und der Ueli Mäder ist ebenfalls mein Gast. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Basel. Er hat sich viel mit Gewalt auseinandergesetzt, aber auch mit Armut und Reichtum, mit sozialen Ungleichheiten in der Schweiz. Er hat selber eine bewegte Vergangenheit. Über seine Aktivitäten als 68er und seine Gefängnisaufenthalte reden wir heute. Ueli Mäder ist 58 und lebt mit seiner Frau zu Basel. Herzlich willkommen. Herr Mäder, ein Uniprofessor, der vorbestraft ist, das gibt es tatsächlich?
Das gibt es tatsächlich, wobei auf dem Weg dazu ist das einmal eine Frage, die offen diskutiert worden ist. Also es hat irgendein Kollege Brief offiziell geschrieben, ist das zulässig, dass jemand, der vorbestraft ist, nachher so ein Amt einnimmt.
Wie ist das nachher diskutiert worden?
Ja, ich habe den Eindruck, in Basel haben wir ein einigermaßen liberales Klima und das ist etwas, was nachher nicht eigentlich ins Gewicht gefallen ist. Ja.
Der neue erste Stadtpräsident Guy Morin, der auch schon da mein Gast war, ist ja auch vorbestraft. In dem Sinn sind sie in guter Gesellschaft, und zwar ist er auch aus dem gleichen Grund. Sie sind nämlich beide Militärdienstverweigerer gewesen. Erzählen Sie mal von Ihrer Zeit im Gefängnis.
Also das ist jetzt ein bisschen eine überraschende Frage, aber das sind ja, glaube ich, die guten Fragen. Gefängnis, ja. Also für mich ist es ja irgendwo berechenbar gewesen, 5 Monate, wo man wegen Dienstverweigerung dort gesessen ist. Ich hatte den Eindruck, interessante Erfahrung, vielleicht auch eine Möglichkeit, alle ein bisschen unter dem Joch unterdrückt. Man kann vielleicht auch ein bisschen die Revolution auch machen. Und da merkt man dann sehr schnell, oder, dass es im Gefängnis auch ein bisschen ähnlich ist wie der Gesellschaft. Dass natürlich da auch ein hierarchisches Prinzip gilt und das etwas ist, was dann auch so ein bisschen das Aufkommen von Solidarität ihr schwierig macht.
Hat Sie das auch motiviert, nachher auf diesem Gebiet zu forschen?
Sicher auch, wobei die Motivation, die geht auch schon ein bisschen weiter zurück. Also ich hatte den Eindruck, so, was tut sich in der Gesellschaft, das ist etwas, was mich immer sehr brennend interessiert hat und was ich jetzt auch als ein grosses Privileg anschaue, das beruflich dürfen zu vertiefen.
Frau Christen, sind Sie schon mal im Gefängnis gewesen?
Besuchsweise, ja.
Das habe ich eben gedacht, weil Sie sind ja Gerichtsberichterstatterin gewesen. Was haben Sie denn für Psyche gemacht im Gefängnis?
Das ist lange her. Weiss ich gar nicht mehr eigentlich.
Also straffällige,
also straffällige, ja,
Leute dort besucht?
Wo ich ein paar Fragen gestellt habe, aber also nicht
Was haben Sie denn für Bilder von diesen Leuten?
Ja, es sind eigentlich Leute wie Sie und ich. Also,
sind das? Ja,
das habe ich aber schon am Gericht festgestellt während der Verhandlung. Also, dass ich gedacht habe, also so eine Verbrecherstempel, das gibt es also nicht.
Ja. Das, ja, finde ich einen wichtigen Eindruck, weil wir sind zusammengesessen mit allen Jugendlichen, die im Jahr 2001 in Basel-Stadt delinquiert haben, also eine Strafe hatten und die mussten verbüssen. Und wenn ich die Akten gelesen habe, habe ich das Gefühl, jetzt kommen Schwerverbrecher ins Büro. Wenn dann die Gielen so also bei einem sitzen, dann merkt man, da gibt es noch ganz viel anders. Oder? Und ich will nicht banalisieren, aber man darf die Leute auch nicht einfach nur reduzieren auf ihre Strafe.
Aber man sagt ja, die haben eine kriminelle Energie. Also, ich glaube, das habe ich schon von Gefängnisdirektoren gehört, das sind sicher keine Langweiler. Also, Menge, die im Büro arbeiten, ist langweiliger, aber halt die Energie, die ist auf einer Seite von der Gesellschaft, die man nicht will tolerieren. Wie spürt man denn die kriminelle Energie?
Also, die kriminelle Energie, ich würde sagen, die ist in uns genauso oder fast genauso drin wie bei denen,
die wir haben. Das müssen wir aber jetzt erklären. Also, in uns allen...
Also, ich besinne jetzt an ein Beispiel, vielleicht ein bisschen krasses Beispiel. Eine junge Frau, die mit mir so am Tisch sitzt, oder, wo mir dann berichtet, ja, ich habe in einer anderen Frau den Kopf ein paar Mal in den Spiegel gedrückt. Hat sie schwerstens verletzt, oder? Sie hat das Gefühl, sie hat einfach aus der Situation gehandelt. Die hat die andere Frau wirklich das erste Mal im Leben gesehen und wenn die nicht so komisch geschaut hat, hat sie das Gefühl, dann wäre nichts passiert. Wenn ich nachher mit dem Vater rede, oder, ist es schwierig gewesen, mit der Tochter auf die Jugendanwaltschaft zu gehen. Dann sagt er, nein, ich bin stolz auf meine Tochter. Ich habe ihr immer gesagt, du musst dich wehren, du darfst doch nicht lobbyieren. Wenn ich dann schaue, woher kommt der Vater aus einem kriegsversehrten Gebiet, selber viel Gewalt erfahren, dann merke ich, die Gesellschaft kommt auch rein. Und was ich damit will sagen, heute tut man das alles nur aus der Situation erklären, also als ob das zufällig wäre. Oder? Und ich glaube, Sozialisation in der Familie, in der Schule, sonst in der Freizeit, das spielt eine Rolle. Aber die Gesellschaft, wir alle, sind zumindest drin. Und Gewalt kommt immer aus der Gesellschaft raus. Und das wird heute oft einfach grosszügig ausklammert. Und von dort her würde ich sagen, manchmal ist es nicht beieinander, ob es in einem Werdegang auf die eine oder auf die andere Seite rausgeht.
Aber meinen Sie, in dem Fall eigentlich kriminelle Energie steckt in uns allen. Und die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Wie kann man sie meistern? Kann man sie
auch noch, ja. Das ist doch wichtig. Oder auch Konflikt. Wir können die Konflikte nicht ausschalten. Die gehören zum Leben. Die haben etwas Belebendes, Dynamisierendes. Wichtig ist der Umgang.
Ja. Wie haben Sie denn die Leute erlebt im Gerichtssaal, Frau Christen? Also dann stehen sie vor dem Richter, dann hat es Zuschauer eventuell.
Ja, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich habe sehr viele kleine Fälle, also Privatklagefälle, mitverfolgt, weil ich ja die Rubrik angerichtet gemacht habe, wo es so ein bisschen ja, um Alltägliches gegangen ist. Sachen, die eigentlich jedem hätte können mal passieren. Hand ausgerutscht wegen einem Wäschküchenschlüssel oder eine dumme Kuh im Stegenhaus oder so. Wobei ich muss auch sagen, dass jetzt in den 17 Jahren, als ich das gemacht habe, hat sich's gewandelt. Also, die aus der dummen Kuh sind dann also schon wieder, Flüche geworden, wo ich eigentlich nicht einmal mehr können schreiben. Und statt der ausgerutschten Hand ist ein ausgeschlagener Zahn gewesen.
Hast du es gröber geworden?
Es ist gröber geworden.
Sie haben die Kolumne geschrieben, in der Basler Zeitung. Dort hat sie so einen Titel gehabt darunter. Irgendwo habe ich zwei aufgeschrieben. Ah, genau. Rico Rasis Wut auf Köbi Kratz oder Tamara Strip und Cindy Tees, die haben ja nicht wirklich so geheissen, die
Leute. Nein, natürlich nicht. Erstens einmal habe ich mir einen Spass daraus gemacht, von Anfang an Stabreim zu machen, dass ich mir den Vornamen mit dem gleichen Buchstaben angefangen hat wie der Nachname. Das auch, wenn verschiedene Beteiligte gewesen sind, dass man den Leser auch daraus kommt. Oh ja, das ist der mit dem T vorne oder der mit dem S vorne. Und dann haben die Namen aber auch etwas zu tun gehabt, entweder mit der Funktion, mit dem Beruf oder mit dem, was passiert ist, mit dem Grund, warum sie vor Gericht gewesen sind.
Aber sie haben sich eigentlich lustig gemacht über die. Darf man denn das?
Also das ist eine Frage, finde ich, vom eigenen Anstand, dass man nicht zu weit geht. Da. Es ist auch ganz, ganz wenig Mal, nicht wegen dem Namen, sondern weil ich irgendeine Krankheit genannt habe, ist es dann dazu gekommen, dass jemand reklamiert hat. Oder jemand hat sich erkannt gefühlt einmal. Da habe ich irgendwie vom Lampenberg geschrieben und es ist Lampenberg gemeint. Das ist nur einer, der im Foto ist und so. Aber das ist... Das sind ganz wenige Ausnahmen. Ich habe
Aber das ist noch spannend, oder? Weil ich habe auch das einmal gelesen, dass einer von ihren Berichten eben noch her so Kontroversen ausgelöst hat. Und das hat mich erinnert. Also ich bin dann auch mal noch 30 Tage hier im Lohnhof gehockt. Also das ist dort, wo man noch ein bisschen günstiger hätte können übernachten als heute, wo er ein Hotel geworden ist. Und dann habe ich über die Erfahrung ein bisschen berichtet, oder, weil ich dort auch wirklich etwas erlebt habe, wie zwei Aufseher mit einer jungen Frau umgegangen sind. Das ist für mich jenseits gewesen. Ich habe das noch in einem seitigen Artikel in der Weltwoche beschrieben, aber ich habe es so beschrieben, dass gewissermaßen zumindest die eine Person identifizierbar gewesen ist. Und das hat auch üble Reaktionen geben und ich hatte das immer das Gefühl gehabt, doch, es ist okay, es ist wichtig, dass ich das transparent gemacht habe. Heute würde ich das anders machen. Heute habe ich das Gefühl, Nein, es ist nicht okay, einfach jemand, der dort in dieser Funktion schafft, so darzustellen, dass er erkennbar ist, weil eigentlich geht es mehr darum, auch das System zu erhellen, und die haben dann nicht die besten Arbeitsbedingungen. Das ist eigentlich wichtig, so wie Sie sagen, nicht die Person. Aber darf ich noch einen Satz nachschieben, Herr Koller, wenn Sie die kriminelle Energie angesprochen haben und ein bisschen verdutzt geschaut haben, wenn wir sagen, die steckt doch in Ihnen auch, in mir auch. Also, wenn ich mich jetzt besinne an Gespräche mit Reichen und mit ganz Reichen, da habe ich es doch auch erlebt, dass mir der eine oder der andere mit einem gewissen Stolz berichtet hat, wie es ihm gelungen ist, Millionen am Fiskus vorbeizuscheffeln. Also, ich glaube, das ist auch ein Indiz dafür, dass die kriminellen Energien recht gut verbreitet sind.
Sie sprechen das absolut aktuelles Thema. Etwas nimmt mich noch wunder. Frau Christen hat gesagt, es sei gröber geworden. In der Wäschküche oder bei kleinen Delikten. Haben Sie das auch so beobachtet?
Ich habe den Eindruck, das ist irgendwo gegenläufig. Oder? Ich bin am Freitag vor einer Woche in Düsseldorf Mitternacht beim Umsteigen in eine Szene hineingelaufen, Karnevalsszene. Also, mich hat es geschudert, oder? Wirklich Leute an die Stege geführt, runtergeschmissen und unten empfangen mit dem Fußtritt nochmal ins Gesicht hinein. Ich habe es schrecklich gefunden. Dann habe ich das Gefühl gehabt, also, ist das eine neue, in Anführungszeichen, Qualität von der Gewalt? Vielleicht kann das sein, dass es so, wenn es blutet, nicht mehr einfach aufhört und Grenzen gesetzt ist. Aber es gibt auch anders, oder? Wenn ich denke, wie wir im Oberbasel bei Zissach aufgewachsen sind, wir haben x Sachen können machen mit dem Luftgewehr, im Wald, im Bach, Ratten schiessen, einmal jetzt einen Enten bereicht, dann haben wir zum Gemeindepräsi müssen, 2 Wochen Badeverbot im öffentlichen Bad, dann ist man halt ins Bad in die Nachbarsgemeinde gegangen. Also irgendwo ein Aushandlungsprozess. Heute, also ich werde die Jugendlichen sehen, heute würden wir kriminalisiert.
Aber nicht unbedingt unter Kollegen, so brutal wie heute, wo man sagt, es gibt Waffen auf dem Schulhausplatz und es kann ans Leben gehen.
Nein, aber wir haben doch alle ein Messer im Sack gehabt. Und ich habe wirklich nicht den Eindruck, subjektiv hat man das Gefühl, Gewalt hat zugenommen. Wenn man es über 100 Jahre anschaut, im öffentlichen Raum, hat sie massiv abgenommen. In den 80er Jahren statistisch ein bisschen zugenommen, aber ob das mit einem anderen Anzeigeverhalten zusammenhängt oder mit was auch immer. Oder wir sind prügelt worden in der Schule von den Lehrern. Mhm. Eben, 2 Lehrer mindestens, die dürften mich heute noch nicht begegnen. Ich weiss nicht, wie ich mich verhalten will, weil wir so geschlagen worden sind, oder? Aber heute, Gott sei Dank, oder, ist das eine andere Situation. Mhm. Wobei ich finde es auch, es geht ja nicht darum, hat es jetzt ein bisschen zugenommen oder weniger. Gewalt ist etwas Schwieriges, man muss genau heranschauen. Und darum finde ich es auch für mich das Eindrücklichste, wenn ich mit diesen Jugendlichen rede, die wegen einer Gewalttat verurteilt sind, die fragen dann auch, was ist eigentlich wichtig im Leben, oder? Geht es darum, dass immer alles noch schneller dreht, dass sich die Effizienz immer noch mehr optimiert? Die stellen uns alte Frage, um was geht es eigentlich?
Und was sagen Sie denen?
Das ist die schwierige Frage. Da habe ich das Gefühl, da kommen wir oder da komme ich den Namen auch in Verlegenheit. Und ich habe den Eindruck, das ist schon etwas, was in unserer Gesellschaft auch ein bisschen mangelt. Das Integrieren von einer Sinnfrage. Wozu das alles, oder? Nicht in einem religiösen Sinn, aber einfach ein bisschen vertiefender an das herkommen, was auch wichtig ist im Leben.
Aber sagen Sie mir jetzt gleich, was sagen Sie denen? Sie können nicht einfach sagen, das ist eine gute Frage. Hey Mann! Sagen Sie denn?
Ja, doch.
Was ist denn der Sinn?
Nein, das ist gar nicht einmal so eine schlechte Antwort. Weil ich habe das Gefühl, wir haben immer das Gefühl, wir müssen gerade so ein bisschen mit einem Rezept daherkommen. Und das verhebt nicht. Aber wenn ich nur schon sage, ja, das ist eine gute Frage, ich weiss es auch nicht so genau, dann fühlen Sie sich vielleicht mit dieser Frage ein bisschen weniger allein.
Sie haben gesagt, Sie haben Gewaltszenen am Fasching erlebt. Wie ist denn das dort in Basel? Frau Christen, Sie sind ja sozusagen unsere Fasnachtsexpertin in dieser Sendung. Ja, gibt es also, da auch Gewalt?
Es gibt sie ganz am Rand. Also, wenn man denkt, wie viele Leute das zu Basel sind während diesen 3 Tagen.
Wie viele Leute sind unterwegs? Haben Sie Zahlen?
Ja, so aktive.
Nein, mit Publikum, alles inklusive.
Nicht, das können wir nicht. Also aktive sind es um die 10'000. Also vom kleinsten Zügel bis zur grössten Glicke.
Mhm. Aber Zuschauer viel mehr.
Zuschauer sind viel mehr natürlich, ja. Aber das können wir nicht zählen, weil es gibt ja keinen Eintritt. Ein Billett gibt es natürlich schon, das Plakette, aber die ist natürlich nicht obligatorisch. Insofern haben wir so schwarze Zuschauer quasi.
Ich habe eine geschenkt bekommen übrigens heute Morgen, ein stolzer Träger. Dann werde ich am Bahnhof nicht mehr angemacht, weil ich keine habe. Aber gleich mal schnell, wie viele Plaketten verkaufen ihr? Das ist auch ein Hinweis.
Das müssen Sie jetzt fragen. Das ist doch das, die Frage, die man zu Basel nicht stellen darf.
Nein, dürfen wir die nicht stellen. Das habe ich nicht gewusst.
Nein, wir tun es nicht. Wir tun die Zahl nicht veröffentlichen. Aha. Weil wir wollen auch nicht, dass die Klicken dann auf den Ruck rechnen und ja, wieso haben jetzt wir nur so viel und soll die anderen so viel gekriegt an Subventionen.
Also man muss noch, ich klammere sagen, aus dem Erlös kommen dann die aktiven Subventionen
über.
Aber nochmal schnell zurück auf die Frage wegen der Gewalt. Also es sind ganze Haufen Leute, 10'000, 100'000 wahrscheinlich, sind auf der Straße und sie sagen, es passiert nur selten
etwas. Ganz selten etwas, muss man sagen. Was neuerdings ein bisschen ist am Morgenstreich. Also, ja, morgen, dann, heute so bewerten, oder heute Mittag schon ziemlich viele Leute anreisen, die dann auch kein Hotel haben, Junge, die draussen sind, die trinken und die es lustig haben und die dann bis am 4 Uhr am Morgen der Alkoholpegel halt schon ein wenig hoch ist. Und das wirkt, man merkt, es gibt so Junge, die dann so Ketten machen und rücksichtslos durch Klicken durch und nicht daran denken, dass wir unter der Larve ja gar nicht viel sehen und so. Das hat ein bisschen zugenommen und ich habe schon gedacht, ui, hoffentlich gibt es das dort keine Rempelei, aber bis jetzt muss ich sagen, nicht eine, die schon gar nicht bis zur Polizei, aber auch bis zu uns vordrungen wäre. Und da muss man sagen, Holz, Glas anlegen. Hoffentlich bleibt es noch lange so. Also
es ist letztes Jahr im Sommer während der Euro wahrscheinlich gröber zu und her gegangen. Basler Fasnacht ist etwas gesittet, ist das richtig?
Gesittet. Man kann sagen, geordnet auch, wenn man schaut, wie die Klicken laufen im Landsknecht-Schritt.
Was ist das, der Landsknecht?
Das ist langsamer, die laufen nicht so schnell wie Luzern Guggenmusiker, sondern das ist ein langsamerer Schritt zum Pfeifen. Das ist einmal schon gemächlicher. Und ja, es ist schwer zu sagen, es gibt natürlich immer Ausreißer, oder? Und es gibt Situationen, dass Zuschauer irgendwie in einer Kette durchdrücken und die Klicken dann auseinanderrissen und du kannst dann schon noch mal zu einer kleinen Rempelei kommen. Aber bis jetzt eben, muss ich sagen, haben wir Glück gehabt.
Aber ist das etwas, ist Fasnacht auch etwas Lustiges eigentlich?
Ja, ist durchaus etwas wirklich? Lustiges, ja. Also allein schon die Vorbereitung, oder? Und dann noch, wenn man sieht, wie die Klicken Süße behandeln, was auf einer Laterne abgebildet ist, Zedel, Schnitzelbank natürlich, also das ist
Die sind lustig, das stimmt. Aber Sie haben ein Buch herausgegeben, das heisst eine Gebrauchsanleitung, Fasnacht in Basel. Und dort steht zum Beispiel am Schluss, was man alles nicht sollte. Geschminkte Gesichter, Pappnasen, Narrenkappen, Schunkeln sind verpönt. Also, das ist ja schaurig. Ich weiss gar nicht, was dürfen wir denn überhaupt noch?
Ja, es ist so, dass viele auswärtige Besucher...
Haben Sie etwas gegen Deutsche? Nein. Sie sagen, Narrenkappen sind verbündet. Ja,
das ist natürlich eine alte Tradition, dass man gegen die Deutschen ein bisschen waffelt. Aber es ist natürlich so, der Tourismus, der Fasnachtstourismus läuft und die Leute wissen das zum Teil gar nicht. Die Leute meinen sogar, ja, in Basel muss man kostümieren mit einer Larve oder dann mit einem angemalten Gesicht. Mhm. Und das sieht man immer mehr, jetzt auch schon am Morgenstreich, dass Zuschauer sich verkleiden.
Und das wetten sie nicht?
Die dürfen das zwar. Aber es ist nicht im Sinn, also sie sind wegen dem nicht ein Basler Fasnachtsnah, die können wegen dem nicht im Gortes mitlaufen.
Mhm. Also da wird klar unterschieden zwischen den Aktiven, die die Regeln befolgen und habe mir da ein paar so typische Gewändli rausgeschrieben, die sind dann ein Ueli, ein Wackis oder ein Plätzli-Bajas, oder? Das sind so festgelegte Figuren eigentlich, die man darstellt.
Das stimmt, das ist aber dann eher am Dienstag, wenn der Gortes nicht läuft oder an den Öben. Weil die am Gortes mitlaufen, die Glicken, die haben ja ein Sujet. Gortes ist der Umzug, ja.
Das muss man immer wieder sagen.
Und die haben ja ein Sujet. Und jedes Jahr natürlich ein anderes Sujet. Und das heisst, jedes Jahr ein anderes Kostüm, eine andere Laterne, eine andere Köpfe. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Mitmachen bei einer so einer Glicken eine relativ teure Sache ist. Mhm. Und das wiederum ist der Grund, warum wir Plaketten Wettbewerb ausschreiben, produzieren lassen und verkaufen und in den Subventionstopf reinziehen und nachher wieder können ausschütten können. Denn diese Art Fasnacht mit jedes Jahr alles frisch machen, das könnte sich praktisch niemand mehr leisten.
Aber ein Uni-Professor kann sich das sicher leisten. Herr Mäder, sind Sie in einer Clique dabei?
Nein, ich bin in keiner Clique dabei. Ich kann das gut nachvollziehen, was Frau Christen sagt. Ursprünglich eigentlich eher weiter weg, oder? Also auch heute noch bin ich höchstens so ein Zaungast oder Fasnacht. Dem Treiben zuschauen und finde das noch schön und
wo ist die Plakette? Spannend.
Habe ich noch keine. Aber früher haben wir natürlich eine relativ strenge Kritik an der Fasnacht gehabt. Da haben wir genau gesagt, oder so, das Geordnete, was Sie jetzt angesprochen haben, haben gesagt, das ist doch einfach so normierend, disziplinierend, militärisch, auch wenn es in Basel ein bisschen weniger so daherkommt. Dann der Spass haben Sie angesprochen, Spassgesellschaft. Man tut die Leute einfach leicht ein bisschen betrunken machen, dass sie noch nicht helfen, die Revolution machen. Also, das sind so frühere Kritiken gewesen, und heute sehe ich es ein bisschen weniger streng, ja. Also, ich habe wirklich den Eindruck, es ist auch etwas Geselliges, es ist zum Teil auch etwas Kreatives und also ein Spürchen Subversives ist vielleicht auch insofern drin, oder? Das ist ja ein grosser Aufwand, sie arbeiten ein Jahr, wie sie gesagt haben, dafür. Und das ist ja nicht einfach so arbeitsorientiert, erwerbsorientiert. Es geht nicht ums Verdienen, ja, sondern es geht auch um die Freude, die man tragen kann. Und das finde ich in unserer Gesellschaft, wo wir wirklich auch vorlaufen, immer nur die Arbeit also in den Vordergrund stellen, das ist, denke ich, in unserer Gesellschaft auch noch etwas, was da mitschwingt, was ich eigentlich noch schön finde.
Klar. Aber es ist ja noch interessant, denn tun Sie zum Beispiel, ja, es gibt ja die berühmten Sujets, die aktuellen, wo jetzt zum Beispiel sicher die UBS wieder eins ist, und dann würde man irgendeinem die Masken wegnehmen, und dann ist darunter selber ein ehemaliger UBS, wo ja sehr bekannt ist, das Basel, oder? Also einerseits super sein, und gleichzeitig ist man selber einfach, geht denn das auf?
Ja, das geht schon auf. Ich glaube auch, dass das eine befreiende Wirkung hat, wenn man sich über etwas, da kann man noch den Soziologen ansprechen, wenn man über einen Missstand, über etwas, das einem blockt und drückt, dann das sich kann Luft schaffen, indem es persifliert, indem es korrigiert und überhöht darstellt. Und indem man auch der Obrigkeit einmal die Meinung sagen kann. Also, das, meine ich, ist ein wichtiger Aspekt von der Frage.
Ja, man kann der Obrigkeit die Meinung sagen, aber unter den Masken sind ja genau die wieder. Also, der sagt sich selber die Meinung eigentlich.
Ja, zum Beispiel, ja. Das stimmt, das hat natürlich einige Regierungsmitglieder und so, die aktiv Fasnacht machen, aber als Fasnachter sind die dann nicht Regierungsrat, sondern da sind dann die der Meier 5 in der Reihe 7. Also das
ist eine Fasnacht etwas für die mehr besser, wenn sie sagen, das kostet zu viel?
Ja, das kostet zu viel, darum kriegen sie Subventionen. Also das ist unser Bestreben, dass die, vor allem auch junge Leute, die wollen Fasnacht machen, wir machen da auch Aktionen in der Schule, auch Leute mit Migrationshintergrund eingeführt werden und können in einen jungen Garten zum Beispiel eintreten. Die Leute von der Stammklinge gehen auch in die Schule und zeigen, oder wie man da müsste vorgehen und gehen Merkblätter mit heim für die Eltern. Nach der Fasnacht findet im Zelt die Aktion, die erste Lektion statt, wo sie können selber rumlaufen und pfeifen ein bisschen. Und so probieren wir natürlich auch, junge anzukriegen, weil das ist enorm wichtig. Wir haben mit den jungen Garten wenig Personalschwund.
Aber eben mit der Durchmischung, denke ich, da hapert es schon noch. Obwohl die Anstrengungen unternommen werden.
Ich glaube, da braucht es jetzt einfach noch eine gewisse Zeit. Ich habe das Gefühl, dass die jungen Garten nicht mehr so wahnsinnig gross sind, hat auch damit zu tun, dass die Jungen heute einfach auch nicht mehr so bereit sind, sich einzubringen und etwas zu machen und zu üben regelmässig für so etwas. Also viele sind doch eher in der Spassgesellschaft und gehen aus und haben es lustig. Aber wenn's
was aber nicht heisst, dass sie weniger machen in so einem Bereich. Vielleicht ist es dann weniger so institutionell oder vereinsmässig gebunden, oder wie
okay,
im Sport.
Ja, stimmt, aber eben wie im Sport. Sie müssen dann eben wie im Sport dann trainieren, nämlich zu rummeln und zu pfeifen und dort happert es manchmal ein bisschen, aber...
Also sie schauen, dass der Nachwuchs kommt und dass die Basler Fasnacht nicht plötzlich ausstirbt.
Ja, das ist richtig.
Das ist eine Gefahr, die man dagegen haben
muss. Ausstirbt, also mindestens nicht mehr in dieser Art, mit den Glicken, mit den
Pfiffen. Oder so erstarrt in einer Form, wo sie dann halt wie in einem Museum einfach jedes Jahr wieder neu zelebriert wird.
Dass man eben auch so ernste Themen, UBS und anderes, auch so ein bisschen auf die humorvollere Art angeht. Ich denke, ja, das ist eine Möglichkeit, oder? Die Gefahr ist, je nachdem, dass es manchmal auch ein bisschen banalisiert wird, oder die Gefahr wäre, wenn es dann dadurch bleibt, oder? Dass es quasi wie die Fasnacht des Gefäßes ist, dort kann es stattfinden, und im Alltag, dort ist man wieder beider brav angepasst und haltet sich zurück.
Herr Mäder, Sie sind ja als Soziologe eigentlich immer ein bisschen sie beobachtet Sachen, die in der Gesellschaft nicht klappen. Wie ist das für Sie? Also vor allem immer ein bisschen auf das Problem zu schauen. Mhm. Armut, Gewalt etc.
Mhm. Also und von dort her bin ich auch als kritischer Soziologe ein, der dann gerne ein bisschen ausruft und flucht, was alles eben nicht funktioniert. Und manchmal auch wieder ganz bescheiden, da denke ich, eigentlich ist es auch erstaunlich, was in so einer komplexen Gesellschaft alles funktioniert, ist ja nicht selbstverständlich. In der Phase nach Gewalt, ich habe jetzt mit jemandem gerade geredet, wo man berichtet hat von Solothurn, wo wirklich auch Ausschreitungen stattgefunden haben. Und doch, muss man sagen, ist es immer noch überraschend, wie viele Leute da auf dichtem Raum zusammen sind und wie wenig irgendwo auch passiert. überhaupt in der Schweiz, oder? Ich meine, wir haben auf etwa 100.000, ich will den Zahlen wieder weglassen, aber auf etwa 100.000 EinwohnerInnen haben wir etwa 20 schwere Gewalttaten im Jahr.
In 20 zu viel.
20 zu viel, ich will es nicht banalisieren, oder? Aber man darf es auch nicht dramatisieren. In Deutschland sind es 50, in Frankreich sind es 80, in England und Wales sind es 150. Also geben wir Sorge zu dieser komplexen Gesellschaft. Und das heisst für mich auch immer wieder, das war Ihre Frage auch, den Respekt aufbringen. Ganz, ganz, ganz viele Leute tun ganz, ganz viel dafür, dass der soziale Zusammenhalt zustande kommt. Aber man darf das nicht harmonisieren. Es braucht den Kick, der das auch immer wieder kontrastiert, damit es fürschi geht.
Wie kommen Sie überhaupt darauf, genau diese Themen zu erforschen?
Hey, das ist, ich weiss es nicht. Ich komme selber aus einer sehr einfachen Familie. Ursprünglich der Vater bei der Bahn als Hilfsarbeiter, Mutter als Verkäuferin, als Hilfsverkäuferin gearbeitet. Später haben sie dann so als im sozialen Bereich mehr Fuß gefasst. Also das ist vielleicht etwas, wir haben immer auch Leute gehabt, sozial Benachteiligte, die bei uns selber in die Familie integriert worden sind. Ich habe von denen Namen viel gelernt und ich habe das spannend gefunden.
Was mit haben Sie gelernt von denen?
Sind, ja, einfach, wenn ich bin ja einer, der bei uns mehrere Wochen war, Holz gespaltet hat und ich habe dem geholfen. Im Dorf war der verschrien, oder? Das ist ein gefährlicher. Und dann musste ich dem helfen beim Holzspalten. Und dann habe ich gemerkt, was der schon im Leben erlebt hat, oder? Und, dass es, auch wenn es ganz, ganz unten ist, irgendwo wieder neu mit ein Türchen aufgeht. Also, ich habe das spannend gefunden und gewissermaßen aus dem auch eine Kraft können schöpfen. Auch, dass es einfach allergattige Leute gibt. Also das, was Sie bei der Fasnacht angesprochen haben, mit den Masken oder unterschiedliche Identitäten rein, ein bisschen damit spielen, das ist doch eine ganz wichtige Frage in unserer Gesellschaft. Wir alle hier, auch in diesem Raum, oder? Wir haben nicht immer das gleiche Gesicht aufgesetzt. Und früher haben wir aber das Gefühl gehabt, du musst eine identische Persönlichkeit werden, die wahre Kern finden. Und wenn du einmal mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, dann bist du eine Persönlichkeit. Wir wissen doch, stimmt nicht. Wir lassen uns morgen, wenn es nicht so gut, sehr schnell wieder verunsichern, oder? Und das ist heute in dieser komplexen Gesellschaft eben die grosse Herausforderung, dass wir eine Identität finden, die in der Lage ist, die Widersprüche, wo Sie angesprochen haben, auch zuzulassen. Es ist nicht immer 150%ig so oder anders.
Ich habe Sie am Anfang als Alt-68er bezeichnet. Das ist ja je nachdem heute ein Kompliment oder ein Schimpfwort. Also was empfinden Sie?
Ich habe einfach eine sehr gute Erinnerung an 68, oder? Also ich bin dann 17 geworden in diesem Jahr und habe selber bitte zweimal auf Paris, zwei Monate in Paris können arbeiten. Und als ich das erste Mal gelesen auf der Strasse, «Soyez réaliste, demandez l'impossible». Also, dass auch die Realität oder die Utopie gewissermaßen in die Realität gehört, da ist mir irgendwo ein Horizont aufgegangen. Also, ich habe das etwas Schönes erlebt.
Aber Sie sind, glaube ich, das erste Mal nur einfach aus Gewunder, das ist ein Zitat, das ich gelesen habe über Sie, das erste Mal sind Sie einfach aus Gewunder auf Paris, um einfach mal dabei zu sein.
Also ja, das ist, zuerst war es an der Ostern gewesen mit einem Kollegen, Buchhändler Basel, Autostopp und dort ein paar Tage Paris und dort auch den Spruch schon gelesen, also bevor die Unruhe losgegangen sind. Und dann so nach diesen Ausschreitungen bin ich dann erst im Juli in der Ferien, ich bin dann aber zwischenzeitlich aus der Schule ausgetreten, bin ich dann ein bisschen länger auf Paris, habe dort zwar ordentlich auf dem Bau geschafft, aber auch so ein bisschen am Rand mitbekommen, was sich politisch tut. Und das hat mich interessiert. Wobei es ist vielleicht auch ein bisschen anmassend naiv gewesen, dass man so das Gefühl hatte, wenn man auf die Strasse geht, dann fällt einem die Macht quasi in den Schoss hinein. Aber gleichwohl, der Aufbruch ist etwas Wichtiges. Und von dort her ist die Erinnerung eine gute. Obwohl es vielleicht manchmal nachher auch eng war, wie man diskutiert hat, wie man mit anderen Meinungen umgegangen ist. Also nicht so in einem pluralistischen Sinn, sondern dort ist manchmal etwas leider sehr strenges.
Also man war ideologisch irgendwie gefangen gewesen, auch in den Ideen, die man hatte.
Ja, wobei, anno 68 habe ich es noch ein bisschen weniger erlebt. Also dort ist irgendwo auch das Kontrastieren so von dem gewesen, was man in der Gesellschaft erlebt hat. Später, wo sich dann auch die Aufbruchbewegung mehr institutionalisiert hat, dann hat es auch eine stärkere Ideologisierung und entsprechende Grabenkämpfe auch gegeben.
In der Zeit, wo Sie auf Paris sind, ist Frau Christoph Florenz, also ja, in dem Alter, muss ich sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen vorher gewesen, weil sie ein bisschen älter ist, warum der gerade Florenz?
Ja, das hat, also ich habe Italienisch studiert an der Uni und einer von meinen Professoren, der Zamboni, der war ein Florentiner gewesen und seine Zeit 1966 ist das gewesen, ist in Florenz eine grosse Überschwemmung gewesen. Der Arno ist über die Ufer getreten, hat in der Bibliotheca Nazionale einfach alle Bücher überschwemmt und die sind dann also in einer Lehmschicht, nachdem wir dort durch gewesen sind, sind sie dort in einem Keller rumgelegen und da haben verschiedene Universitäten aus Stivale Bianco hat das geheißen, Weisse Stiefel, Studentengruppen sind dort hin und haben geholfen, den Schlamm von diesen Büchern zu kratzen. Mehr haben sie nicht können machen, sondern es waren Spezialistenarbeiten gewesen. Und dann habe ich das übernommen, die Gruppen zu koordinieren, die da gekommen sind, Unterkunft zu suchen für sie, den Arbeitsort zu zeigen. Das ist dann dezentralisiert worden, das ist nicht alles in der Bibliothek gewesen. Und das habe ich so nebendran gemacht, ich habe aber auch geschafft. Übersetzungen gemacht in einem Reisebüro.
Das war ein längerer Aufenthalt denn in Florenz. 5 Jahre haben Sie gesagt,
sind Sie dort, oder 4? 4,5 Jahre, ja.
Mhm.
Ja.
Was hat Sie denn so gepackt, dass Sie geblieben sind?
Ja, erstens mal habe ich die Sprache natürlich gut lernen. Also ich hatte sehr viele Freunde gehabt. Florentinische Sprache vor allem, das ist dann eine spezielle. Es hat mir gefallen, es hat mir die Arbeit gefallen und ich habe viel können lernen einfach nachher.
Also florentinische Sprache, italienisch redet man dort, oder?
Ja, ja, schon, aber mit einem sehr starken Akzent, viel H hat es drin. Ich bin zum Beispiel dort nicht Corina, sondern Lahorina.
Lahorina, und das haben Sie verstanden, haben gut können umgehen mit dem?
Ja, ja, bestens.
Sie hätte ja eigentlich auch können, den Mann fürs Leben finden können und sich verlieben, Familie gründen, so weit ist es nicht
gekommen. Nein, ist nicht gekommen, das ist dann erst nachdem ich zurückgekommen bin passiert.
Dann haben Sie also die heissen 68er, den Mai 68 in Florenz erlebt. Ja. Ist das überhaupt bis dorthin gekommen oder welcher Form
schon, ist schon, das dorthin gekommen? Ich habe das verfolgt in den Zeitungen, so, aber viel diskutiert. Ich habe dort, eben, ich habe halt dort geschafft, wenn ich an der Uni gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich schon viel mehr zu Spruch gekommen. Ich habe dort in einem Reisebüro geschafft. Das ist ja, also als Tagesaktualität natürlich schon zu Spruch gekommen. Aber in diesen Kreisen, mindestens, wo ich mich bewegt habe, hat es nicht so hohe Wellen geworfen.
Also kein...
Ja, ja, wobei das ist schon interessant auch, oder 68 ist ja nicht einfach nur ein Ereignis, das dort stattgefunden hat, sondern eigentlich weltweit. Und wieso gerade 68? Man könnte 67 nehmen, den USA, ja, einen anderen Ort, Deutschland. Es ist schon einiges vorab gegangen, aber an x verschiedenen Orten, oder? Und wieso ist es gerade an x verschiedenen Orten? Ja. Und das ist schon interessant, also da ist irgendwo etwas auch in der Luft gelegen, wo wahrscheinlich auch, obwohl ja längstens nicht alles nachher 68er innen gsi sind, aber es hat doch viele irgendwo berührt, so das Festzurten, was Sie vorher angesprochen haben, das Autoritäre, und ich glaube, das ist eine wichtige Motivation, ein wichtiger Impetus für viele gewesen, sich mit dem ein bisschen anzulegen.
Viele, die damals protestiert haben, die an eine bessere Welt geglaubt haben, die gegen Ungerechtigkeit angekämpft haben, haben sich ja dann im Verlauf des Lebens verändert und haben die Ideen weit hinter sich gelassen. Sie sind dabei geblieben, sie sind eigentlich immer an diesen Themen geblieben.
Ja, und ich bin sicher nicht allein. Es gibt viele, es gibt natürlich auch andere Beispiele und das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem zusammen, so ein bisschen himmelhoch jauchzend. Und dann so Tode betreibt. Oder die Erwartungen, die sind zum Teil wirklich überrissen gewesen, was man gemeint hat oder sich angemasst hat, was jetzt an gesellschaftlichen Veränderungen möglich ist. Und wo es dann halt nicht so gekommen ist, wo man gemerkt hat, das ist auch ein beschwerlicher Weg, oder? Dann kann das sein, dass das auch für Einzelne nachher mit der Grund war, dass man dem nachher ganz abgeschworen hat. Manchmal ist es auch eine Frage vom Alter und von den Möglichkeiten auch so finanziell ein bisschen zuzulegen. Also, aber es gibt viel, denke ich, die nicht im 68er sind dabei geblieben sind, aber die Wichtiges von dem aufgenommen haben. Frauenbewegung oder heutige Jugendliche. Ich denke, das ist jetzt nicht eine 68er-Art, aber die haben wieder andere Arten, mit einer Offenheit an wichtige Themen heranzugehen. Das freut mich genauso.
Sie haben Studien gemacht über Armut in der Schweiz, aber auch über Reichtum in der Schweiz. Und Studien machen heisst ja vor allem schauen, protokollieren, beobachten. Was können so Studien tatsächlich verändern?
Also, wo wir hier 91 Basler Armutsstudie gemacht haben, was eines der wichtigen Fasnachtssüsse dann geworden ist. Ich habe nachher auch gehört von einzelnen Unternehmen, die gesagt haben, auch dank Medien, die das entsprechend aufgenommen haben. Also, wenn ihr jetzt die Situation von der Working Poor, erwerbstätige Arme, also Leute, die quasi Fulltime-Erwerbstätig sind, aber nicht auf den grünen Zweig kommen. Also wenn dir das jetzt nicht so thematisiert hat, dann wären wir vielleicht ein bisschen weniger genötigt gewesen, jetzt mit den Löhnen aufzugehen. Also von dort her glaube ich schon, dass das genau heranschauen, das Beschreiben von dem, was sich tut, hilft auch etwas zu ändern.
Und es öffentlich machen.
und also, das öffentlich Stimme, machen. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass jetzt die soziale Brisanz sehr stark zunimmt im Moment. Wenn ich schaue, eben 91 bei der Basler Armutsstudie, dort haben wir gesagt, die Armen, das sind Leute, die nehmen alles auf die eigenen Schultern, die haben das Gefühl, sie sind allein schuld oder ja, bin selber schuld, dass sie so wenig verdienen. Ich hätte halt in der Schule ein bisschen besser aufpassen. Heute bei zwei neueren Studien, die eine über die Sozialhilfe kommt jetzt in einer Woche raus, die über erwerbstätige Arme ist schon draussen. Heute die vielen Gespräche, die wir mit sozial Benachteiligten führen, da habe ich das Gefühl, ja, da hat sich etwas geändert. In dem Sinn, dass sie sagen, es ist doch nicht okay, oder? Jetzt hat unsere Tochter eine gute Ausbildung, findet kaum eine Stelle, andere sahnen ab. Das macht die Leute verrückt. Und die soziale Brisanz, ich denke, das hat etwas mit dem zu tun, was sie gesagt haben, mit der Transparenz über die soziale Ungleichheit, da auch dank Medien.
Viele Leute sagen ja auch, Armut in der Schweiz gibt es doch gar nicht. Also wenn man vergleicht mit Leuten in der dritten Welt, wo sind denn da die Armen?
Ja, ich glaube, man muss den Unterschied machen zwischen der dritten Welt und da. Also wir stehen da insgesamt relativ gut da, trotz allem. Und das soll man auch wertschätzen. Aber auch bei uns, ich meine das Bild, oder? Nach dem Zweiten Weltkrieg, breiteste Bevölkerungskreise haben materiell Fürsche gemacht. «It's getting better all the time», haben die Beatles so schön gesungen. Der Lift ist aufgegangen. Und man hat das Gefühl gehabt, das geht immer weiter so. In den 70er Jahren, die ersten rezessiven Einbrüche, da ist er ins Stocken gekommen. Und seither gibt es die Gegenläufigkeit, oder? Die einen legen massiv zu, aber bei den unteren Einkommen, dort leider ist es, wenn man die verfügbaren Einkommen anschaut, in den letzten 10, 15 Jahren zurückgefahren.
Soziologen sind ja allgemein nicht dafür bekannt, dass sie sich kurz, knapp und verständlich ausdrücken. Aber ich muss sagen, der Ueli Mäder, vielleicht nicht immer ganz kurz, aber auf jeden Fall verständlich, ist sicher eine Ausnahme. Und jetzt komme ich auf ein Phänomen von der Basler Fasnacht, wenn man etwas verkürzt, verknappt und wirklich auf den Punkt bringt, auf eine Pointe, dann sind das die Schnitzelbänke. Und Sie, Corinna Christen, Sie haben jahrelang Schnitzelbänke geschrieben und aufgeführt, zusammen mit Ihrem Mann. Ja. Als Bank, also die Gruppe nennt sich Bank, soviel ich verstanden habe, oder?
Ja.
Und die haben geheissen?
Pfefferschoten.
Pfefferschoten. Also sie haben geschrieben, schau mal, ein Raunen. Haben wir das nicht gewusst bis jetzt? Ich weiss gar nicht, ist das geheim gewesen?
Also in der aktiven Zeit halten wir es eigentlich schon unter dem Deckel, weil, oder man sollte, heute gibt es solche, die sich damit brüsten, das ist schon so, ich will keine Namen nennen. Aber weil es nimmt, man hat ja die Narrenfreiheit, oder? Und wenn man die wirklich ernst nimmt und nachher, dann soll man sich auch nicht outen.
Es ist ein typisch Basler, man macht etwas, zum Teil wird ja auch Geld zum Teil gesprochen für kulturelle Institutionen, aber man redet nicht drüber.
Ja, gut.
Also auch beim Schnitzelbank schreiben, wie schreibt man eine Schnitzelbank, ein Vers?
Also wir haben es so gemacht, dass wir zu oben zusammengesessen sind und wir haben unter einem Jahr haben wir es aufgeschrieben, das wäre doch etwas, ein Zell wäre etwas. Und dann haben wir geschaut, was ist etwas, beziehungsweise was kann man kombinieren. Es ist ja meistens sind ja zwei Süße in einem Vers, die man dann miteinander kombiniert und am Schluss zu einer überraschenden Pointe kommt. Das haben wir eigentlich, das war ein Ping-Pong gewesen. Und manchmal ist hat etwas in den Papierkorb geschmissen und gesagt, man mischt, das geht doch nicht. Und dann ist der andere nach einer halben Stunde gegangen und hat das rausgenommen und gesagt, hey, nein, aber das ist es ja genau. Und das war ein Prozess gewesen, aber ein guter Prozess, ich muss sagen. Wir haben es
gut. Welches sind die guten Themen?
Das
die Ergiebigen? Allgemein. Zum Beispiel?
Oh, das ist für Schnitzelbank, ja, da gibt es jetzt natürlich noch und noch mit der Krise. Das ist ja sowieso ein Phänomen, was ich festgestellt habe, auch im Zug von dem, ich habe ein Plakettenbuch geschrieben, also Plaketten und Geschichte und der Hintergrund von diesen Jahren, dass in Krisenjahren oder in schwierigeren Jahren die Fasnacht viel bessere und aggressivere Themen, Sujet hat und auch die Schnitzelbank viel mehr Stoff hat als in der Hochkonjunktur. Ja, da hat man irgendwie geschrieben, es hat das ja so viel Wespe gehabt oder ich weiss auch nicht, oder der Töpfelamt ist schlecht ausgefallen.
Erstaunt Sie das, Herr Mäder?
Nein, es kann nicht mehr leid, also Thema, ich nehme jetzt
gerade
den Papst, könnte
das Thema werden.
Mir hat auch gerade eine Mutter gesagt, ihr Sohn wollte als Sujet, als Scheich auf die Strasse gehen.
Ja.
Und das hat sie ihm jetzt verboten. Und sie hat es ihm einfach verboten, weil sie das Gefühl hatte, so ein kulturelles Thema, das könnte zu brisant, das könnte zu heiß sein.
Er hat wollen als Einzelperson, ja. Einzelmaske. Gut, das könnte eventuell brisant sein. Es ist zwar an sich traurig, dass man das nicht kann, weil man sollte es ja können, aber Als Gruppe meine ich, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass ein irgendetwas ausgespielt hat, wo ein Scheich, was sie dargestellt haben. Einmal hat es Schwierigkeiten gegeben, wo sie jüdische Juden dargestellt haben und irgendein Merkmal dann so rausgestrichen haben. Aber das hat sich dann aber auch im Sinne aufgelöst.
Was ich sonst jetzt von dem nehme, ist einfach das auf den Punkt bringen. Sie haben das ja überdeutlich gesagt, Herr Koller. Und ich glaube, das ist wirklich eine Kunst. Und in der Uni, da lernt man manchmal, man muss es möglichst kompliziert sagen, damit es nachher auch als theoretisch anspruchsvoll erscheint. Und wenn ich... Aber es sind Jugendliche aus Basel, aus der Muttenzerkurve, sind zu mir gekommen. Der Muttenzerkurve, also Fußball. Arena oder und die, wo es immer ein Zoff gibt. Und dann haben die gesagt, die sagen, Schwerpunkt Kultur, ist das, was wir machen, nicht auch Kultur. Dürfen wir das mal vorstellen? Ich habe gesagt, okay, in die Aula eingeladen, die haben mir 7 Namen gegeben, ich habe niemanden gekannt. Das sind über 700 Leute gekommen, die haben nicht Platz gehabt in der Aula von der Uni, oder? Und die Jugendlichen, es hat nie einer länger als eine Minute geredet, oder? Die haben verstanden, in ganz kurzen Worten irgendetwas auszudrücken, oder? Leute, die man sonst sagt, ja, die haben keine Stimme, die reden nur so im Staccato, das ist halt die Handysprache. Ich bin sehr fasziniert gewesen, oder? Also dort ist das auch möglich, manchmal in neuen Formen von der Kommunikation viel zu sagen. Das ist eine Kunst.
Ich habe Sie ja gebeten, Frau Christen, einen Vers zu schreiben für diese Fasnacht. Da haben Sie gesagt, nein, das geht nicht, ich bin nicht mehr aktiv, das darf man nicht. Das ist heute so eine strenge Regelung offenbar. Kennt man denn schon Versen von dieser Fasnacht? Oder kommt das erst morgen raus?
Doch, das kennt man, weil es gibt natürlich einige Vorfasnachtsveranstaltungen, wo verschiedene Banken natürlich dort schon gehen singen, das ist klar. Also auch auf der Comedy-Bank und von anderen Bankgesellschaften, die dann an der Fasnacht mit den gleichen Versen rumziehen. Das hat sich ein bisschen aufgeweicht, das ist nicht mehr so streng.
Gibt es eine Hitparade von Ihren besten Versen?
Von unseren?
Ja, selber. Wo Sie würden sagen, das ist der Beste oder einer der Besten.
Nein, da haben wir natürlich in 30 Jahren mal 12 Vers. Können Sie sich vorstellen, wie viele das gesehen sind als Pfefferschot und nachher noch als Schaufelbauer. Also,
können Sie ihn auswendig zum Teil? Können Sie einen machen?
Ja, jetzt?
Sag, also, ja, sicher.
Nicht dichten, sondern...
Nein, aufführen.
Wählen?
Ah, ja, das der Mann ist auch gerade da. Sie haben ja das auch mit zweistimmig gemacht. Ja. Kommen Sie. Ja, bitte, kommen Sie auf die Bühne. Das ist der Herr Christen. Guten Morgen.
Ja.
Also, das ist der Vers. Muss man ein Vorwissen haben, ein historisches?
Ja, das muss man haben. Es war eine Longomai-Zeit gewesen. Das ist natürlich interessant für ihn. Und die Longomai-Leute haben dann eine Schafherde nach Basel bringen oder ein paar Schöfle auf jeden Fall. Und das hat dann Schwierigkeiten gegeben.
Ja, die Schafe sind an der Grenze gestanden und haben nicht rein dürfen, nicht? Und dann, dort hat es noch zu Basel noch einen wunderbaren Laden gegeben, der Freie Strasse, der Wullenhof. Ja, da mögen sich die meisten. Und wir haben dort das persifliert und haben das so gesungen.
Also.
Da stehen zwei Schöfle voll Erwartung an der Grenze. Schau, wie die Äugel aus der Wullenranze glänzen. Sie wollen auf Basel kommen, sie heigen ohne Still. Das eine beim Wullenhof und das andere beim Bell.
Merci, danke, Herr Christen. Bitteschön. Ja, Herr Mäder, als Sie Longomai gehört haben, haben Sie gerade gezuckt, oder?
Ja, natürlich. Das waren intensivste Diskussionen, unter anderem Heimkampagne. Und ich weiss, wir haben dort zum Teil sehr intensive Diskussionen gehabt, weil wir in unserer Wohngemeinschaft oder Kommune, wie wir damals gesagt haben, eben auch Jugendliche versteckt haben. Und das ist dann ganz intensiv auch debattiert
worden. Aber keine Schöfli.
Aber ich meine, wenn ich das jetzt so höre, oder, das ist ja wirklich etwas, wir haben so können schön lachen. Und Sie haben vorher gesagt, ja, das hat nicht mehr so ganz die Anziehung. Also das denke ich, das ist doch etwas, wo auch verstanden werden kann. Ja. Und da bin ich perspektivisch gar nicht so sicher, ob solche quasi traditionelle Formen, oder, ob die nicht wieder in Zukunft vielleicht sogar mehr gefragt können sein, oder?
Das glaube ich auch, was der Schnitzelbank angeht, auf jeden Fall. Es hat auch einen Aufwind, es gibt immer mehr Banken. Nicht nur gute, aber auch immer mehr gute, muss ich sagen.
Wer kontrolliert die Qualität eigentlich?
Das Publikum, der Applaus vom Publikum.
Nur das Publikum. Das
Wobei ich glaube, es ist nicht nur jetzt die Frage vom Schnitzelbank, oder? Sondern ich meine jetzt auch das in einem gewissen soziologischen Sinn, oder? Und ich will mich kurz fassen, Koller, aber einfach...
Das ist im tiefen Knochen rein. Spüren.
Nein, weil das regt mich sonst bei den anderen immer auf. Und wenn ich es jetzt bei mir muss merken. Aber wirklich, oder? Frühere Gesellschaften, wir haben das Gefühl, früher war es so toll gewesen, oder so, das nostalgische Verklären. Das sind so Zwangsgeborgenheiten gewesen. Kuhstall wäre mit der Gemeinschaft, hat einmal Theodor Geiger gesagt, der Soziologe. Und von dort her ist es so verständlich, dass man aus diesen Zwangsgeborgenheiten, wo alles kontrolliert ist, wo die Nachbarinnen immer genau wissen, was machen die anderen, dass man aus dem ausbrechen will. Mehr in die städtische Anonymität, sachliche Distanziertheit. Aber heute habe ich den Eindruck, merken viele Leute, dass es bei dieser Coolness, die man gesucht hat, auch wieder ein bisschen allzu cool geworden ist. Und aus dem muss ich glaube ich eben, dass auch im Sport, wo ich sehr engagiert bin, oder, dass dort auch ein gewisses traditionelles Vereinswesen perspektivisch plötzlich wieder attraktiver kann sein.
Sie haben vorhin Wohnformen angesprochen von früher. Sie haben in Kommunen gelebt, in WGs haben wir später gesagt. Und ich glaube, fast das ganze Leben lang. Und etwas ist aber besonders bei Ihnen. Früher haben wir ja gesagt, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört zum, schon zum Establishment. Aber Sie haben heute immer noch die gleiche Frau. Also ja. Dort haben Sie vieles richtig gemacht, offenbar.
Ja, ja, also ich weiss nicht, es gibt Leute, die halten das fast für neurotisch. Wir sind schon zusammen im Kindergarten und sind seit 41 Jahren zusammen. Also das war mit 16 meine erste Freundin gewesen. Und in dieser Anfangszeit natürlich, in dieser Kommunenzeit, dann haben wir schon mal das Gefühl gehabt, wenn man über Türschwellen geht, dann sind wir freie Menschen und haben dann auch gemerkt, wie man uns damit überfordert hat und wie wir zum Teil eben gerade so Kleinbürgerliches, wie wir gesagt haben, reproduziert haben, also das, von dem wir sich eigentlich sehr haben wollen absetzen. Aber sonst, ja, wir sind mit unseren Kindern, die sind alle jetzt schon über 30 und schon längstens ausgeflogen, wir sind eigentlich immer in Kommunen, Wohngemeinschaften gelebt. Jetzt das erste Mal, meine Frau und ich, dass wir so in einer 0815 Dreizimmer-Blockwohnung das zweite sind.
Und das geht für Sie auch als Althippie?
Für mich geht das jetzt erstaunlich gut. Kollegen haben sich immer gefragt, also wie geht denn das mit dem Ueli in so einer... Und ich habe das eigentlich vom ersten Tag auch als eine andere Form, aber auch als eine schöne Form gefunden. Und meine Frau hat vielleicht ein bisschen mehr Mühe, ihr ist es vielleicht ein bisschen enger.
Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie auch in Kommunen WGs gelebt?
Nur in der Ferien. Wir machen immer Gruppenferien zusammen.
Aha. Und dort, das funktioniert aber auch. Das ist dann
das
eine Art.
Funktioniert bestens,
Sie macht vieles einfach einmal im Jahr. Wie die Fasnacht, ja, sie einmal im Jahr ausleben und die WG-Bedürfnisse einmal im Jahr ausleben. Ja. Sie haben ja selber kein Kind, aber viele Götti-Kinder haben Sie mir erzählt. Was wünschen Sie sich für die in Bezug auf die Fasnacht?
Die sind natürlich die wenigsten von diesen Götti-Kindern zu Basel. Aber ich sage nochmal, sie wären zu Basel. Was wünsche ich mir? Ja, dass sie können entweder aktiv eintauchen und tolle Erlebnisse haben und mitschaffen an dieser Fasnacht. Oder aber viele von denen, Götti-Kinder und Geschwister, die von ihnen kommen aus dem Weißland, aber die sind jedes Jahr hier an der Fasnacht, die stehen ein, die machen bei uns Vortrab, die können Schnitzelbank
losen. Vortrab, Entschuldigung.
Vortrab, das ist die, die vorauslaufen bei der Glicke, Platz machen, so quasi, mit den Laternen.
Die traben nicht wirklich.
Nein, die traben. ich muss jetzt sagen, eine Fasnacht braucht nicht nur gute Fasnachtler, aktive, sondern braucht eben auch gute Zuschauer. Mhm. Und insofern habe ich, glaube ich, meine Eingottenkind, die wohnt jetzt aber in Amerika, die hat zuerst gelernt pfeifen und dann gelernt trommeln und aktiv mitgemacht. Die anderen sind aber einfach sehr aktive Zuschauer und kommen, wenn es immer geht, jedes Jahr an Fasnacht, wir haben dann immer das Haus voll mit unseren Gottenkindern.
Jetzt habe ich ganz vergessen zu fragen, wieso dass Sie als erste Frau in das Komitee gekommen sind, 1999, und wieso dass Sie dort rein haben wollen.
Ja, das kann man nicht wollen.
Das müssen wir noch schnell diskutieren.
Nein, wählen kann man nicht ins Komitee, sonst kommt man sicher nicht rein. So. Das ist, das Fasnachtskomitee ist im sogenannten Kooptationsverfahren, wird das gewählt. Das heisst, man
sagen Sie das Fremdwort noch einmal?
Kooptationsverfahren, kennen Sie sicher?
Habe ich noch nie gehört.
Das heisst, das Gremium selber macht innerhalb vom Gremium Vorschläge, die aber nicht rausgehen, dann wird da evaluiert, wer kommt in Frage, aber man hat auch ein Vetorecht, kann sagen, nein, der oder die, jetzt heute will ich nicht. Und nachher bleiben eins, zwei oder drei übrig, dann macht man eine Reihenfolge. Wer soll man als erstes anfragen und wer als zweites und wer als drittes, dann fragt man an. Also wenn der erste dazu sagt oder die erste.
Aber dass es eine Frau ist, oder? Das ist ja schon etwas, das auch hätte müssen
reifen.
Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Sportfolge von 68, aber...
oder von 71.
Ja,
Frauenstimmrecht.
Es ist natürlich damit ein grosses Sujet von vielen Schnitzelbänkler gestorben, oder? Weil die haben doch das Komitee immer hochgenommen. Das ist früher übrigens auch ein Altherrenclub gewesen, der nicht viel gemacht hat, außer Siedlispiel am Gortest.
Also grüß August.
Grüß August, sozusagen. Genau. Aber das ist natürlich inzwischen, nicht erst seit ich drin bin, also muss ich jetzt sagen, sondern schon vorher anders geworden. Und dann hat sich das eigentlich auch aufgedrängt. Wobei, ich fühle mich eigentlich nicht einmal, ich habe mich damals nicht einmal wichtig gefühlt, dass ich als Frau dort reingekommen bin, sondern einfach als Komitee-Mitglied von mir.
Warum haben Sie das Gefühl, sind Sie gerade ausgewählt worden?
Ja, das
als erste Frau?
Das sind meine Kollegen.
Nein, was Sie für ein Gefühl haben, für eine Erinnerung?
Also ich habe mich auf jeden Fall nicht reingedrängt, denn das ist eben, da kommt man sicher nicht rein. Aber ich wüsste es eigentlich nicht, ich müsste die Fragen, die wir vorgeschlagen haben. Ich habe offenbar dem Profil dort entsprochen, wo sie als erste Frau haben reinwählen. Gut, ich bin auch jemand, wo männlich und weiblich nicht, also dass ich jetzt eine Frau bin oder das Weibliche dort reinbringe, okay, das ist schon so, aber für mich ist männlich oder weiblich zweitrangig. Für mich soll ein Mensch in erster Linie mal menschlich sein und dann also, männlich und weiblich.
Das war 68er Diskussion gewesen, vor der Revolution im Bett an oder hört sie dann im Bett auf. Aber was mich würde interessieren, also oder wir leben in einer Gesellschaft, wo ja wir alle eigentlich von Kindesalter an immer wieder die Erfahrung machen, dass wir von vermeintlichen Niederlagen und von Schwächen von anderen profitieren. Also wenn es den anderen nicht so gut geht oder in der Schule, kann es mir nutzen. Arbeitslosigkeit, wenn es Damoklesschwert über uns schwebt, wenn es die andere Person lüpft, kann es mir nutzen. Also das unterläuft ja auch ein bisschen die Solidarität. Gibt es in der Fasnacht da etwas Gegenläufiges? Ist die Fasnacht etwas, wo relativ die Gemeinschaften so wirklich kultiviert wird? Oder gibt es dort auch die Rivalitäten und die Unterschiede?
Nein, also gerade in der Glicken, also in der grossen Stammglicken, es tönt klischeehaft, aber du steht wirklich der Strassenwischer neben dem Regierungsrat ein unter der Larve. Und es hat von außen keinen, weil sie haben eine Larve an, welches ist der Strassenwischer und welches ist der Regierungsrat. Das spielt auch keine Rolle.
Ist es denn auch ein Netzwerk, wo man ein Jahr durch allenfalls kann profitieren kann?
Aha, ein Netzwerk, wo man ein Jahr durch, bis dahin bin ich einverstanden gewesen, zusammensitzt, auch soziale Events hat untereinander, am gleichen schafft, nämlich ein Sujet sucht, schaut, wie kann man es realisieren und so weiter. Viele Glicken machen auch, basteln auch selber.
Aber das Profitieren würde Sie jetzt
profitieren, es ist natürlich schon so, man ist dann natürlich per Du mit dem Regierungsrat, dann klicken duzt sich alles. Und das kann natürlich schon sein, dass wenn man anruft, dass man dann eine schneller durchkommt, wenn man ihn persönlich kennt. Aber es sollte nicht so sein, dass es Vetterli Wirtschaft wird. Mhm. Aber ganz ausschließen kann man das natürlich nicht.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen beiden am Tag vor dem Morgenstreich. Zum Schluss möchte ich einfach noch wissen, wo genau sind Sie morgen Morgen um 4 Uhr, Frau Christen?
Morgen Morgen um 4 Uhr, da laufe ich mit meinem Grüppli, das ist ein Schisstagzügli, das dürfen wir ja sagen zu Basel. Laufe ich mit dem Grüppli.
Das sind auch ein paar wenige Pfeifer und Tambouren.
Ja. Schisstagzügli, ja. Ja, das ist absolut salonfähig. Am Rümeli, unten am Rümeliplatz laufen wir ab. Aber das ist nur ein Gleitzügli, also das ist nicht der Wert, dass ich du bald durch die renne.
Und Sie spielen?
Piccolo.
Piccolo. Herr Mäder, wo sind Sie morgen Morgen um 4 Uhr?
Keine Ahnung, das tun wir heute Mittag bei einem Kaffee abmachen. Es kann
mit
sein.
Mit wem?
Mit meiner Frau.
Aha.
Der Rest und mich tun heute um 3 Kaffee trinken und dann überlegen wir, wenn wir jetzt 2-3 Tage, das ist eben das Privileg, wenn alle Kinder ausgeflogen sind, oder wenn wir jetzt 2-3 Tage in Bergen gehen, wie wir das in den letzten Jahren ab und zu gemacht haben, oder bleiben wir da und gehen noch am Morgenstreich, wie wir das auch schon ab und zu gemacht haben.
Was würden Sie lieber? Sie persönlich?
Bei mir kommt es darauf an, ob ich heute Mittag fertig mache mit einem Artikel. Wenn ich fertig mache, dann ist mir eigentlich die Variante Berg noch ganz lieb und sonst Morgenstreich.
Wünschen wir uns, dass er nicht fertig wird, der Artikel.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Und das war es persönlich gewesen. Aus Basel mit der Corinna Christen und dem Ueli Mäder. Ihnen danke vielmals fürs Zuhören.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.